schon so ein bisschen gestriffen die ganze Zeit. Wann hast du den Begriff der sexuellen Belästigung überhaupt erlangt? Und gab es da einen Unterschied im den auf öffentliche Räume und den auf private Räume verwenden?
Ja, ich glaube, so ganz konkret wirklich sexuelle Belästigung kam erst im Studium oder vielleicht so kurz vorher. Ich glaube, kurz vorher ist schon so ein Gefühl, ehrlich gesagt, entstanden, dass es da irgendwie was gibt.
Was nicht so gut ist.
Ja. Und so richtig entstanden ist der Begriff dann aber auch erst mit dem Studium. Dann hat er auf jeden Fall viel mehr Verwendung gefunden.
Ja.
Und durch so, ich glaube vor allem durch so, also von meinem Konsum feministischem Content.
Ja.
Der aber ja hier auch einfach in so einer Studi-Bubble ziemlich viel sein kann.
Ja.
Und es kam aber doch irgendwie reichlich spät. Ich hatte Glück mit einer Erfahrung, die ich in der Grundschule gemacht habe. Da kamen mal Menschen von Sozialpädagogen von Pro Familia und haben einen Workshop abgehalten. Wir haben Lieder gesungen von wegen mein Körper, der gehört mir allein. Mhm. Ich bestimme über mein und du über dein. Mhm. Das war schon mal echt nett und war auch wichtig.
So was können wir auch mal zusammen singen.
Ja, das könnte ein guter Jingle werden. Aber die sexuelle Belästigung an sich und so das Konzept dahinter und dann auch eben Erfahrungen dem zuordnen zu können, das kam wesentlich später.
Mhm, ja.
Und wie war das bei dir?
Ich war auch richtig erschrocken, wie spät ich diesen Begriff hatte. Also vor allem im Verhältnis dazu, wann sexuelle Belästigung angefangen hat und wann ich die Ressourcen hatte, das so zu benennen. Also frühestens mit 18, ich würde sagen eher mit 19, 20. Für mich hatte die Studi-Bubble damit auch voll viel zu tun, der Uni-Kontext auf jeden Fall. Also ich hatte auch das Gefühl, dass Schule das sogar sehr aktiv blockiert hat, weil da bei uns irgendwie immer Gleichberechtigung so gesetzt wurde und generell sexistische Diskriminierungserfahrungen in irgendeinem Sinn nie Thema waren, beziehungsweise eigentlich sogar eher Common Sense war, dass es eher so ein bisschen verrückt ist, davon auszugehen, dass es das überhaupt noch gibt und dass das ja nicht, also wir haben ja hier in Deutschland Gleichberechtigung so, was das ja eigentlich, was ja auch verrückt ist, wenn man sich überlegt, dass das ist, was mir in der Schule erzählt wurde und dann wurde ich ausgerechnet in der Schule irgendwie angegrapscht und auf dem Weg nach Hause wurde mir hinterhergepfiffen und so und gleichzeitig durfte ich mir anhören, wie schön Deutschland doch in dieser Hinsicht ist und so.
Genau, weil es auch auf andere Länder abgewälzt wird.
Genau, ne? Genau, ja. Und dann habe ich irgendwie diesen Begriff, ja, den habe ich spät erworben und dann auch, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen in die Vergangenheit noch bezogen und so und da aber auch teilweise gemerkt, dass das irgendwie, bin da so richtig empört und wütend geworden, dass es irgendwie diese Begriffe und Konzepte wie sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt da ja schon gab und dass die mir, wie ja auch dir und sicherlich vielen anderen, ja tatsächlich einfach wirklich vorenthalten wurden. Und das ist ja irgendwie eigentlich nochmal so eine On-Top-Gewalterfahrung, weil die es einfach nicht, also weil ich dann auch festgestellt habe, also ne, dass dieses Konzept nicht zu haben, hat so total verunmöglicht zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und das hat für mich auch bedeutet, ganz, ganz massiv viel Scham und Schuldgefühle, weil ich ja keine andere Möglichkeit hatte, das irgendwie zu verstehen, als das irgendwie als meine Schuld zu sehen. Und dann eben auch, dass die Mitteilbarkeit so unglaublich eingeschränkt ist, wenn man absolut kein Vokabular für das hat, was passiert ist.
Mhm.
Ja. Ja, und das ist tatsächlich, also weil wir sind ja jetzt auch so bei privaten Räumen und bei der ersten Erfahrung, das ist mir so ganz besonders bitter aufgestoßen, als ich da so über meine erste Beziehung auch nachgedacht habe, wo ich auch vorhin schon gesagt habe, dass ich da viel irgendwie auch an ganz konkreten Erinnerungen verdrängt habe, aber ganz genau weiß, dass es da auf jeden Fall mehr gab, als was ich konkret erinnere. Aber eine Situation hat sich da so ganz, also ist so ganz wesentlich irgendwie im Gedächtnis geblieben. Also ich bin mit diesem ersten Freund zusammengekommen, da war ich gerade 15 geworden und er auch. Und da gab es ganz am Anfang von unserer Beziehung so eine Situation, wo ich irgendwie bei ihm zu Besuch war. Und da würde ich sagen, im Nachhinein ist es irgendwie ziemlich klar, dass der sich halt so vorgenommen hat, dass wir uns jetzt zum ersten Mal mit Zunge küssen. Und grundsätzlich ist das ja auch in dem Alter so ein bisschen vielleicht auch normal, dass man, wenn das irgendwie alles noch so neu ist und man möchte sich so die nächste Sache trauen, dass man sich so ein bisschen sagt, ja, heute ist es irgendwie dran und heute machen wir das und so. Und das ist ja auch gar nicht irgendwie, damit ist ja erstmal auch nichts verkehrt, aber gleichzeitig birgt es ja schon total das Potenzial, dass man irgendwie, also ist so die Frage, wenn so einer sagt, heute machen wir das, dann ist es natürlich schon nicht mehr einvernehmlich. Und ich glaube, da hatte er auch einfach überhaupt nicht die Ressourcen, um da sensibel dafür zu sein, wie er das machen kann oder wie wir das machen können und wie er da mutig sein kann und sich was trauen kann, was ja auch voll schön ist. Und aber es so machen, dass es gut für mich ist und er mich nicht überrennt und mich nicht zwingt. Und dann ist das aber eben ja genau das gewesen, was irgendwie passiert ist. Also wir lagen da auf seinem Bett und er hat sich so auf mich draufgerollt und das erinnere ich auch noch ganz, ganz, ganz stark, einfach mich so wahnsinnig gedrückt zu fühlen und so ganz viel Gewicht einfach auch auf meinem Körper zu haben und so meine Bewegungsfreiheit als ganz stark eingeschränkt zu spüren. Also das war sie auch wirklich. Ich konnte da, also ich war da einfach so, wie er auf mir lag, gar nicht körperlich in der Lage, dass ich Abstand zwischen uns hätte bringen können oder so. Ich hätte das sozusagen erbitten müssen, dass er das tut. Und das ist ja allein schon total schwierig, dass er mich körperlich in diese Situation gebracht hat, ohne dass ich irgendwie gesagt habe, dass ich das gerne möchte, dass er jetzt mal so total auf mir ist oder so. Das war gar nicht so. Ja, und dann hat er mich eben geküsst und das war auch wirklich so, dass ich da völlig zum Objekt geworden bin. Also das war total so, er lag da auf mir, hat mich in meiner Bewegungsfreiheit auf ein Minimum begrenzt gehabt und hat diesen Zungenkuss an mir performt. Und das ist ganz schlimm gewesen. Und das ist mir ganz, ganz schlecht gegangen. Ich habe mich total eklig gefühlt auch und unglaublich beschämt und konnte aber überhaupt nicht, also. Und das erinnere ich tatsächlich auch noch, dass ich da so einen Moment hatte, dass ich irgendwie, als ich dann zu Hause war, in der Badewanne war und dass ich unfassbar heulen musste. Und ich weiß auch noch, dass ich relativ explizit gedacht habe, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, was gerade eigentlich los ist. Dass ich überhaupt nicht verstehen kann, warum es mir so, mir ging es richtig dreckig und ich konnte einfach nicht wissen, warum. Ich meine, wie auch? Also wie auch? Ja, und das ist irgendwie für mich auch total verrückt, auch, dass ich das jetzt weiß, was passiert ist. Das ist total gut für mich. Und ich finde aber tatsächlich, dass das so eine, dass einmal die Situation an sich sexuelle Gewalt gewesen ist und dass es aber eben nochmal diese zweite Gewalterfahrung gab, die dann darin bestand, dass ich einfach davon abgehalten wurde, kann man ja schon sagen, zu wissen, was passiert ist und das irgendwie mitzuteilen und dann eben ja genau einfach gedacht habe, dass ich überempfindlich bin, auch tatsächlich so ein bisschen, dass ich verrückt werde oder ja überreagiere oder dass ich wegen irgendwas anderem traurig sein müsste, weiß ich auch noch, dass ich das gedacht habe.
Ich merke auf jeden Fall, dass ich auch ähnliche Situationen hatte und irgendwie auch gerade im Privaten, vielleicht auch, weil es dort so viel schwerer fiel, für mich das zu thematisieren, weil es irgendwie auch so ein bisschen so ein Tabu hat und so, nein, bloß die Harmonie im Privaten aufrechterhalten, wo man ja auch schon mal fragen kann, wessen Aufgabe sollte es sein, ist es auch eine Einzelaufgabe oder helfen da nicht vielleicht auch Strukturen oder so, aber da irgendwie so ganz, ne, das hatten wir auch schon eigentlich beim Öffentlichen ganz am Anfang, also so nach Gründen zu suchen, wieso man jetzt gerade so betroffen ist, die aber bloß nicht darin liegen können, dass da jemand anders was verkackt hat.
Ja,
so.
Ja.
Und es ist ja vielleicht auch erstmal egal, ob der das aus, also es ist überhaupt nicht egal, aber es ist für die eigene Erklärung erstmal nicht so wichtig, ob der, also woher das kommt, dass diese Person so handelt, sondern ich glaube, der erste Schritt ist, das wirklich erstmal so zu benennen,
genau, dass das falsch war. Ja, es sollte im Vordergrund stehen, dass eine Grenze überschritten wurde und auch dieser Begriff der sexuellen Belästigung und Gewalt gerne und auch diese Täter-Opfer-Rolle in dem Moment eigentlich gerne und auch unabhängig von Absichten erstmal. Ja. Und genau, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, weil ich tatsächlich diese Erfahrung mit zwei Freundinnen thematisiert habe, wo auch die eine ganz ähnliche Erfahrung irgendwie zu verbuchen hatte, aber wir das eben nur, also wir dann sowas gesagt haben wie, ja, irgendwie ist Küssen gar nicht so toll oder vielleicht machen wir es falsch oder sowas, und aber überhaupt nicht, auch da wieder einfach gar nicht, man so gar nicht drauf kommen konnte, weil man gar nicht die Ressourcen dafür hatte, da drauf zu kommen, dass Küsse halt nicht einfach so nicht so gut oder sogar richtig schlimm sind und schlechte Gefühle auslösen, sondern dass das halt dann der Fall ist, wenn da irgendwie keine Gegenseitigkeit gewahrt wurde. Mhm. Und da hast du auch so ein bisschen ähnliche Sachen erzählt. Ja.
Ich glaube, dass ich aus früheren so Klicken-Erfahrungen mit meinen Friends auf jeden Fall so Klicken-Begriffe hatte, so, was auch eine Art und Weise ist, die Dinge nicht konkret zu benennen.
Ja.
Also wir haben dann zum Beispiel so einen missratenen Zungenkuss die Waschmaschine genannt, damit man irgendwie auch vielleicht noch drüber lachen konnte, obwohl es ja auch ein super gewaltvolles Bild ist, eine Waschmaschine im Mund zu haben.
Und ja.
Kein Mensch will eine Waschmaschine im Mund haben. Und kein Mensch möchte irgendwie jemand aufdringlich seine Zunge im Mund haben, ohne irgendwie mal...
Die da rumschleudert, im Bild zu bleiben.
Das, ja. Ohne gefragt zu werden.
Ja, ja.
Also auch das ist irgendwie so eine Strategie, glaube ich, das nicht konkret zu benennen.
Ja. Und auch eigentlich so ein bisschen eine Verharmlosung, ne?
Mhm. Genau, eine Verharmlosung, dadurch, dass damit ja immerhin noch so ein Joke motiviert sein soll. Und... das ist es ja aber nicht.
Und dass eben auch nicht konkret gemacht wird, dass es da nicht einfach darum geht, dass irgendwie bestimmte Leute existieren und einfach nicht küssen können oder so, sondern dass es halt darum geht, dass es nicht einseitig, dass es einseitig war. So, ja.
Wenn man das vielleicht auch nochmal so auf mein Beispiel von eben bezieht, da hatte ich ja, glaube ich, auch, vor allem auf der ersten Aufnahme, weißt du, ja, der hat mich da so angetickelt und das ist ja aber auch irgendwie sehr verniedlichend.
Ne? Ja.
Oder ja, ich wurde da so ein bisschen gepiekst und dann ist es so, genau, nee, ich wurde da irgendwie sexualisiert und wurde an Stellen angefasst, bei denen ich selber entscheiden möchte, ob ich da gerade angefasst werden möchte.
Ja, okay, ich glaube, wir können gerne übergehen und so ein bisschen... Genau, mal gucken, was jetzt für Narrative und Stigmata so aufgetaucht sind in dem, was wir jetzt irgendwie, was wir jetzt so besprochen haben. Wir haben die ja zwischendurch immer mal schon wieder benannt, immer zwischendurch mal wieder schon benannt. Aber das können wir jetzt nochmal so richtig sammeln. Willst du einfach mal anfangen mit dem, was dir so aufgefallen ist?
Ja, voll. Ich finde, was immer wiederkehrte, war so diese Schuldfrage. Irgendwie Schuld bei sich entweder suchen, ne? So im Zusammenhang mit irgendwie Scham, aber auch Schuld irgendwie beim Täter zu suchen und aber auf so ganz komische Mechanismen zu verschieben, wie, naja, vielleicht schlechter Tag.
Diese Entschuldigungsnarrative, genau. Ja. Ja.
Ja, das finde ich ist jetzt wirklich immer wieder aufgetaucht.
Ja. Genau, also auf jeden Fall Entschuldigungsnarrative, Selbstschuldnarrative, nicht so schlimm Narrative oder auch dieses, war es wirklich das oder irgendwie dieses, auch so gewisse Redeweisen, die der Sache im Weg stehen, aber da können wir vielleicht gleich beim Begrifflichen nochmal drauf kommen. Genau, und bei der Stigmatisierung eben auch so diese Gefahr, nochmal anderem neuen Sexismus ausgesetzt zu werden, wenn man irgendwie darauf reagiert.
Und eine Sache kam mir jetzt gerade noch in den Kopf. Das waren so, das ist, passt gut zu dem, was du gerade mit so Redeweisen gesagt hattest oder so Narrativen von... Irgendwie übertreibt sie jetzt oder ist prüde oder sowas. Also dieser prüde Begriff halt schon auch laut in meinem inneren Ohr.
Genauso aber wie auch der leicht zu haben Begriff, ne? Ja.
Genau.
Und was ich gerade auch noch dachte, was ja auch so narrativ ist, ist irgendwie dieses mit den Komplimenten, ne? Dieses, also diese trivialisierenden und relativierenden Narrative. Nimmst und auch
als Kompliment.
Genau, und auch überhaupt das Komplimente-Narrativ, also das ganze Konzept von, wenn einem eine fremde Person was zum Aussehen sagt, dass daran irgendwie was Gutes wäre. Das ist ja eigentlich schon,
ja,
schwierig.
Total. Und irgendwie möchte ich auch selber darüber entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht. Ich
glaube,
das ist ja keine allgemeine Regel.
Ja. Ja, und gleichzeitig spielen da, glaube ich, diese internalisierten Sachen auch wieder eine Rolle, weil das hast du ja gerade auch so schön gesagt in diesen Gesprächen mit deinen Freunden, wie du erstmal das sogar auch so ein bisschen als Kompliment irgendwie genommen hast. Und so ging es mir zum Beispiel bei dieser Situation mit diesem Typen, der mich da so beim Telefonieren unterbrochen hat, irgendwie auch so ein bisschen, bis ich mir das dann einfach genauer angeguckt habe und es dann gar nicht mehr als Kompliment nehmen konnte und auch gemerkt habe, dass die Tatsache, dass ich das getan habe, eigentlich wirklich, wirklich darin bestand, dass ich das so internalisiert habe, dass mich das freuen soll, wenn irgendein fremder Dude auf mich zukommt und mir irgendwie was Positives über mein Aussehen sagt. Also das, ne, es wird uns ja auch beigebracht, dass das irgendwie für uns Relevanz haben soll. Und ja.
Und es verdrängt aber den Fakt, dass es eigentlich übergriffig ist.
Genau.
Und es kann ja mindestens auch gleichzeitig sein. Oder also
ja.
Ich finde, so wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich sehr passend, dass es so diesen internalisierten Sexismus anspricht. Als sollte man sich jetzt eigentlich darüber freuen. Es ist vielleicht auch tatsächlich so eine, ich stelle mir das Ganze in einem Comic vor und dann wäre da vielleicht so eine Gedankenbubble, wo steht, eigentlich sollte ich mich darüber freuen.
Ja.
Und,
ja.
Es freut aber irgendwie nicht.
Ja.
Ja. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon einige Narrative und so Sayings, die man einfach kennt, oder?
Ja, voll. Ja, und was mir auch so immer wieder begegnet ist, ist so ein Narrativ, das irgendwie so eine Unterkategorie von Täter-Opfer-Umkehr, würde ich sagen. Also da spielen ja eh viele Narrative mit rein, aber auch so dieses, dass man selbst schuld ist, wenn man sich quasi nicht zur Wehr setzt oder nicht laut genug Nein sagt. Also, dass wir quasi Annäherungsversuche sexueller Art irgendwie so denken, dass man quasi, und da ja auch direkt in so Geschlechterrollen, also irgendwie die männlich gelesene Person als der Aggressor und die weiblich gelesene Person also als die Passive, die im Zweifelsfall dann halt irgendwie Nein sagen müsste, aber es wird gar nicht als die Aufgabe von dem, der irgendwie diese Rolle des Aggressors übernimmt, ausgemacht, da irgendwie die Gegenseitigkeit sicherzustellen. Und das ist sowas, was ja völlig, also wenn wir dann irgendwann auch mal auf Gesetzeslagen zu sprechen kommen, was sich sogar da widerspiegelt, dass wir eben nicht in so einem Ja-heißt-Ja-Grundsatz denken, sondern in einem Nein-heißt-Nein-Grundsatz, auf dem ja auch unsere Gesetze beruhen. Also dass man eben Sexualität so schon als sowas Grenzüberschreitendes gedacht wird und Flirten. Als wenn das so in der Natur der Sache liegen würde.
Mhm.
Und das ja dann auch irgendwie verknüpft mit so Geschlechterrollen. Also so eine Sache, ja. Und was mir da irgendwie als bestimmte Stigmatisierung noch begegnet ist, ist irgendwie gerade in dieser Situation, die ich vorhin erzählt habe mit der Bahn, wenn ich dann Nein zu diesem Mann gesagt habe, also dass ich zum Beispiel jetzt nichts mit ihm machen möchte und dass ich ihm nicht meine Nummer geben möchte, dann hat der auch ganz explizit so zu mir gesagt, das kann ja, also das meinst du doch nicht so mit dem Nein, du bist doch total süß und du bist viel zu süß, um jetzt irgendwie mir hier ein ernst gemeintes Nein zu sagen. Und das war irgendwie schon total krass, dass das so ausgesprochen wurde. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, das habe ich wahnsinnig oft irgendwie genauso erlebt und er hat es halt nur besonders explizit ausgedrückt. Und genauso auch mit dieser Voraussetzung, dass irgendwie Sexualität sowas grundsätzlich Grenzüberschreitendes ist. Da hatte ich auch mal im Privaten so eine ganz schlimme Begegnung eigentlich mit jemandem, der mich auf einem ersten Date einfach immer wieder wirklich betatscht hat und einfach nicht aufgehört hat. Und als ich dann ihn darauf angesprochen habe, eben auch wirklich meinte, mir zu erklären, dass Sex ja aber eben so funktioniert. Und dass er ja auch, also dass er denkt, er hätte auch nie Sex gehabt, wenn er das nicht so machen würde, dass er immer so ein bisschen Grenzen überschreitet.
Und das ist doch total gefährlich. Also das ist doch ja so anfällig dafür, ja, mal so richtig Scheiße zu bauen. Was, also
absolut, wo es doch schon irgendwie, weil ja, genau, weil es ja so, also ne, wenn man jetzt mal ausbuchstabiert, was sexuelle Gewalt ist, dann ist es ja Grenzüberschreitung in Sachen Sexualität. Mhm. Und genau das ist in unseren Begriffen von Erotik offensichtlich angelegt. Also das ist ja halt verrückt. Und das ist aber, das ist jetzt vielleicht auch eine gute Überleitung zu dieser Begriffsebene, weil wir jetzt, glaube ich, nochmal gut gegriffen haben, warum das so wichtig ist und warum man Begriffe auch revolutionieren sollte und irgendwie gucken sollte, was sind eigentlich so Konnotationen, was sind so Redeweisen, was sind so Implikationen, die irgendwie, die eigentlich unpassend sind und die was verschleiern oder die irgendwie Schaden anrichten oder Potenzial dazu haben.
Ja, voll. Also ich glaube, wenn wir so begrifflich auf irgendwie, sagen wir mal, neue Begriffe oder auch so neue Definitionen kommen wollen, dann habe ich jetzt auch gerade nochmal in unserem Gespräch gemerkt, es ist alles halt so unglaublich vielseitig und diese Begriffe und Definitionen müssten sich irgendwie dadurch auszeichnen, dass sie so eine, diese Vielseitigkeit oder auch diese Masse an Erfahrungen mit einschließen können oder so sie implizieren können. Und gleichzeitig aber auch wichtig ist, dass es nicht irgendwie zu schwammig wird. Also ja, es ist gar nicht leicht. Was ja würdest du sagen?
Ja, also ich hatte ja vorhin irgendwie schon mal gesagt, dass ich glaube ich, also dass ich auch denke, es muss irgendwie klar werden, dass das so sich konkret und objektiv bestimmen lässt und trotzdem muss es offen sein. Und ich hatte mich ja so ein bisschen dafür ausgesprochen, dass man von sowas spricht wie eine Einschränkung in der Freiheit über seinen Körper und seine Sexualität selbst zu verfügen. Und dass ich denke, dass es irgendwie so ganz gut wäre, diesen Körperbegriff da auch einzubauen, weil ich glaube, dass es total wichtig wäre, irgendwie ja, vor allem, dass irgendwie der Begriff zulässt, dass so bestimmte rassistische und ableistische Diskriminierungserfahrungen auch unter sexuelle Belästigung fallen. Und dass es eben auch möglich wird, und das ist sowas, was in konventionellen Redeweisen von sexueller Belästigung oder so stereotypischen Bildern, das haben wir vorhin auch gesagt, dass die sich immer in sehr binären Geschlechtsbildern abspielen, und da ganz unfaire Zuweisungen vornehmen, was Täter-Opfer-Zuweisung angeht, aber eben auch alle Diskriminierungserfahrungen oder alle sexuellen Belästigungserfahrungen von nicht-binären Menschen, von intergeschlechtlichen, von transgeschlechtlichen Menschen eigentlich völlig, also nicht eigentlich, sondern die das gar nicht möglich macht, die als solche zu thematisieren, was besonders fies ist, weil das Leute sind, die genau irgendwie eigene, also so ganz spezifische sexuelle Belästigungserfahrungen machen von denen sie so besonders häufig betroffen sind. Ja, und dann, genau, hatten wir, glaube ich, auch so über die Idee gesprochen, nach so einem Allgemeinsatz so ein bisschen da irgendwie schon was einzuführen, was so bestimmten Stigmatisierungen entgegenwirkt. Also zum Beispiel schon mal dazu zu sagen, vor allem dieses, dass es nicht absichtsvoll sein muss und vielleicht auch auf internalisierte Sexismen hinzuweisen, auf Täter-Opfer umkehren.
Ja, eigentlich ja, so viele Narrative, die wir auch angesprochen haben, irgendwie anteasert oder benennt, oder?
Ja, ja, und vor allem auch dieses, das war uns, glaube ich, auch beiden sehr wichtig, dass so klar wird, dass es nicht einfach nur eine Gefühlssache ist, wann sexuelle Belästigung stattgefunden hat, sondern dass es das einfach mal gibt und dass man das wirklich irgendwie, dass sich das begrifflich rahmen lässt und sich ganz rational auch erklären lässt, warum bestimmte Sachen nicht okay sind und einfach halt sexuelle Belästigung oder sexuelle Gewalt sind und dass man das eben auch rausholt aus diesem mystischen, mystifizierten, opaken Interpretationsspielraum oder der Meinungsfrage oder so, oder dass es eben, dass generell Diskriminierungserfahrung, das ist ja bei Rassismus genauso eine ganz starke Tendenz, das immer direkt mit Gefühlen so zu assoziieren und dann irgendwie davon zu sprechen, jemand habe sich diskriminiert oder verletzt gefühlt, statt irgendwie, was ja eigentlich nahelegt, dass Diskriminierung, also was nahelegt, Diskriminierung oder sexuelle Belästigung könne nicht tatsächlich einfach objektiv ja, existieren.
Also ich glaube, das Problem wäre dann auch, ist doch dann vor allem auch das auf so einem, wie so Gegensätze wahrzunehmen, emotional und rational. Und dabei ist es ja, also wenn jemand sich meinetwegen so äußert, dass er oder sie sexuell belästigt wurden, oder es fühlt sich so an, dass auch einfach gut der Fall sein kann. Also genau, das ist der, kann ja der Tatbestand dann auch sein.
Ja.
Und muss sich nicht gegenseitig irgendwie aufwiegen.
Nee, das stimmt.
Emotionen und Rationalität. Also ich glaube, diese Gegenüberstellung hinkt ja an allen Enden.
Genau, die Gegenüberstellung hinkt, aber ich glaube, es hinkt auch ganz doll, dass man sexuelle Belästigung fühlen muss.
Mhm.
Weil das ja auch nahelegt, dass sexuelle Belästigung erst dann gegeben ist, wenn es sich ganz schlimm anfühlt. Und wir haben ja jetzt gerade sogar von Situationen gesprochen, die sich im ersten Moment sogar gut angefühlt haben und wo wir erst über das Nachdenken, also über das Rationale, das als Belästigung ausgemacht haben. Das heißt, irgendwie beide Zuweisungen, die da drin stecken, stimmen so überhaupt nicht.
Und es liegt auch drin, dass man erstmal die Erfahrung gemacht haben muss.
Ja.
Und das ist ja einfach blöd. Also ich möchte auch irgendwie etwas als Diskriminierung benennen können, das ich selber so nicht erfahren habe.
Ja.
Weil das ja auch einfach ein Zeichen von Solidarität ist,
genau,
das tun zu können und sich füreinander stark machen zu können, ohne durch diese schlimme Erfahrung gehen zu müssen.
Ja, genau. Und dafür muss es aber eben so eine Auseinandersetzung mit diesem Konzept der sexuellen Belästigung geben. Und das müsste auch einfach, also der Begriff müsste viel mehr stattfinden.
Mhm.
Und es müsste tatsächlich eine Auseinandersetzung damit einfach angeregt werden. So.
Mhm.
Ja, und was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, das haben wir in der ersten Pseudo-Aufnahme auch nochmal am Ende stark gemacht, weil es so ein Narrativ gibt in Bezug auf sexuelle Belästigung, dass es keine sexuelle Belästigung ist, wenn man gut darauf reagiert. Nee, also das stimmt einfach nicht.
Fand ich jetzt gerade gut. Ich hatte so das Gefühl, du willst gerade erst nochmal zu einem weiteren Gespräch aussehen, aber dann ist auch so, nee, es stimmt einfach nicht.
Und ja, weil, genau, nee, das ist gar nicht so, dass wir da groß ausholen müssen, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, nee, das stimmt nicht. Und wir haben das vorhin ja auch so ein bisschen illustriert irgendwie mit dem Bild, dass einem jemand ein Messer in den Fuß sticht und dann reagiert man total gut darauf und verarztet seinen Fuß und ruft den Krankenwagen und so. Und trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, dann zu sagen, ach, weil ich gut darauf reagiert habe, ist das jetzt für mich gar nicht so, dass ich ein Messer im Fuß hatte. Also da ist gar kein Messer und der hat auch gar nicht zugestochen, weil ich habe gut darauf reagiert.
Mhm.
Und in Bezug auf sexuelle Belästigung gibt es genau diese Begründung und es wird auch ganz stark von weiblich gelesenen Personen reproduziert, was, glaube ich, auch in so ein Narrativ reingeht von man will halt die starke oder die coole Frau sein, die jetzt nicht gleich irgendwie diesen Begriff der sexuellen Belästigung rumwerfen muss, weil sie regelt das einfach so selbst.
Die nicht mehr reagiert und die auch irgendwie ihre Sexualität so weit geöffnet hat, dass sie voll easy speaking auf öffentlicher Raum, auf dem öffentlichen Raum sich so zeigen kann und so performen kann und so. Und genau, aber es ist halt keine individuelle Frage, sondern eher so eine strukturelle,
genau,
politische.
Ja.